Hallo und herzlich willkommen zum Mighty Five Podcast, der deutschsprachige Podcast zur Group of Five. Ja, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Wie ihr schon hört, die Stimme ist etwas angeschlagen, aber das soll natürlich nicht daran hindern, dass ihr heute Abend noch eine schöne Folge über ein weiteres Mighty Five College Programm beziehungsweise eine weitere Mighty Five Conference hört. Und dazu habe ich mir niemand Geringeren eingeladen, wie den nächsten Teil des CFB Germany Podcasts. Und ich sage nur Hallo Robert.
Hallo Lukas, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich. Hab richtig Bock auf die Mountain West, über die wir heute quatschen werden. Spannende Division, ist ja auch jetzt aktuell wieder nach dem Erdbeben mit der Pac-12 in aller Munde. Ja, dass vielleicht das ein oder andere Team aus der Mountain West Richtung Pac-12 abwandert. Wie auch immer wir das jetzt ganz am Ende sehen werden, dann müssen wir einfach mal schauen. Aber ich glaube, eine spannende Conference, und ich glaube auch, wir zwei haben uns ja die West-Division heute ausgesucht, eine spannende Division, oder was meinst du?
Ja, auf jeden Fall eine spannende Division. Vielleicht dieses Jahr an der Spitze. Ich weiß nicht, ich weiß noch, dass wir letztes Jahr auch über die Mountain West-West gesprochen haben und wir uns da wirklich, und da im Grunde drei Teams, glaube ich, hatten, die da wirklich seriös um den ersten Platz mitcompeten konnten, in unserer Vorstellung. Ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr nochmal so sehe. Vielleicht hat sich da die Spitze dieses Jahr ein bisschen mehr rauskristallisiert, aber trotzdem nichtsdestotrotz eine sehr interessante Division. Und dieses Jahr ist mittlerweile, glaube ich, auch schon gefühlt so eine kleine Tradition, dass wir beide zusammen über die Mountain West West sprechen.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und mich freut es auch, dass ich dich dieses Jahr da wieder gewinnen konnte. Und wir starten rein und starten in die erste Uni, die tatsächlich einen neuen Headcoach hat und von denen ich ein Trikot im Schrank hängen habe, und das sind die Hawaii Rainbow Warriors. Ja, letztes Jahr schon nicht gut, letztes Jahr insgesamt 6-7, das klingt erstmal ganz in Ordnung, aber natürlich hat man vor allem in der Mountain West nur 3 Siege holen können und 5 Niederlagen, also ihr hört schon, die meisten Niederlagen gab es dann wirklich auch in der eigenen Division, und die haben mit Timmy Chang einen neuen Headcoach und mit Ian Showmaker und Jacob Yoro, beide alles neu quasi. Ian Showmaker kommt aus dem FCS-Bereich und im defensiven Bereich, ja, hat man auch einen neuen Coordinator, und ja, dazu verliert man noch offensiv 7 Starter und defensiv sogar 10. Ja, wo siehst du denn Hoffnung für die Hawaii Rainbow Warriors im nächsten Jahr?
Also, das wird auf jeden Fall ein bisschen komplizierter, als es vielleicht die letzten Jahre so ein bisschen war. Man muss da wirklich eine sehr große Lupe zur Hand nehmen, um da Hoffnung zu finden. Du hast gesprochen, also wie gesagt, es gab diesen Todd Graham-Skandal. Jetzt Jimmy Chang finde ich einen interessanten Headcoach, der da jetzt nachkommt. Das könnte so ein kleiner Hoffnungsschimmer sein. Jimmy Chang, glaube ich, vor unserer beiden Interesse für College Football. Starting Quarterback für Hawaii, hat dort im Grunde alles zerlegt, unglaubliche Stats aufgefahren, weswegen ich dezente Hoffnung für die Offense habe. Auch Ian Showmaker als Coordinator gefällt mir ganz gut oder ist recht interessant. Du hast angesprochen vom FCS, Eastern Washington, um vielleicht den ein oder anderen so Halb-FCS-Guy dran zu erinnern. Eastern Washington Eagles müssen es, glaube ich, sein, die rot-schwarze Feld haben, was für mich das dann immer noch mal deutlicher macht. Und die in der FCS im Grunde so eine Air-Raid-mäßige Offense laufen, sehr pass-heavy, weswegen ich denke, dass die Offense doch recht interessant sein könnte. Man hat 3 QBs dieses Jahr zur Auswahl. Braden Shager, der letztes Jahr die Nummer 2 war, hinter Chevon Cordero, der jetzt zum Division-Rivalen gewechselt ist. Dazu später mehr, kleiner Teaser an der Stelle. Man hat einen Washington State-Transfer, Cameron Cooper, und einen Pitt-Transfer, Joe Yellen. So richtig ein Wissen, wer da startet, hat man jetzt nicht. Bei Joe Yellen war ich auch gar nicht sicher, ob der überhaupt spielen darf, weil da, glaube ich, noch einen Waiver abzuwarten war, weil der, glaube ich, nämlich vor Pitt auch schon mal bei Arizona State auf dem Roster war, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Deswegen gibt es 3 Quarterbacks zur Auswahl, die alle okay sind. Nicht wie Cordero, mir sehr gut gefallen, aber okay sind. Die besten Wide Receiver sind leider im Transfer Portal gegangen. Sehr viele Spieler sind im Transfer Portal gegangen. Du hast angesprochen, dass nirgendwo wirklich viel Returning Production ist, was viel mit diesem Skandal zu tun hat oder mit diesem schlechten Ausgang der kurzen Todd Graham Era. Deswegen sind die meisten Receiver weg. Zion Bones und Chris Jackson haben da das größte Potenzial, irgendwie neu Production irgendwie aufzufahren. Die O-Line sieht okay aus. Man hat drei Spieler, die mit Erfahrung zurückkommen, unter anderem auch einer meiner Players to watch, Earl Manning, der Offensive Tackle, der da wirklich herausstechen soll. Ich habe jetzt des Öfteren mal einen O-Liner mit eingestreut, einfach nur ein bisschen zu representen. Da besteht das Judgment aber meistens auf Sachen, die ich gelesen habe, weil ich bei O-Line Opinions mich sehr zurückhalte. Und sonst gefallen mir in der Offense auch Dedrick Parson und wie gesagt Zion Bones, der Wide Receiver. Dedrick Parson ist so der Running Back Nummer 1. Wie sehr der eingesetzt wird, bleibt dann aber abzuwarten, weil wie gesagt, ich erwarte eine sehr Pass-Heavy Offense. Und letztes Jahr, ich will noch kurz die Defense machen, wollte ich jetzt schon runterschlucken, weil das nämlich nicht ein großes Potenzial auf Hoffnung für mich hat. Letztes Jahr die schlechteste in der Mountain West. Man hat dieses Jahr in der D-Line 2 Anker, Bless Mentala und John Tuipo, glaube ich, und auch Linebackers, 2, die interessant sind, Penny Pivai und Isaiah Tufaga, aber alles andere ist irgendwie so ein bisschen sehr wischiwaschi, vor allem die DBs könnten da wirklich ein bisschen am Ende zum Hindernis werden. Hugh Nelson ist da der Name, der mir am besten gefällt, aber so richtig tiefe Qualität sehe ich bei den DBs auf keinen Fall.
Ja, du hast schon super viel genannt. Also ich hätte auch, wenn du es nicht gemacht hättest, die O-Line nochmal angesprochen. Tatsächlich, da kommt wenigstens Erfahrung zurück. Aber wenn dein bester Running Back auch gleichzeitig dein bester Returning Receiver ist, sagt das schon ziemlich viel über die, ja, über den Aderlass aus, der Hawaii dieses Jahr getroffen hat. Und das muss man einfach mal so sagen, das ist richtig bitter. Das wird auch, und da sind sich auch die ganzen Analysten einig, dass man hier wahrscheinlich in einem Rebuild-Jahr ist, dass man auch von diesem Team nicht viel erwarten kann und darf. Also das fände ich einfach auch vermessen, wenn du sagst, Skandal, du hast wirklich ganz viele Spieler, die weggegangen sind. Da kann ich das nicht erwarten, dass da noch ein bisschen was kommt. Du hast noch einen Haufen Transfers, die reinkommen. Mal sehen, was man von denen erwarten kann. Gerade in der Defense sind da einige im Transferportal zu den Hawaii Rainbow Warriors gekommen. Aber ja, schwierige Situation. Ich habe eben noch mal schnell drauf geguckt, 2000 bis 2004, also da habe ich noch nicht an College Football gedacht. Ich glaube, du auch nicht. Von daher, ja, wird es eine spannende Geschichte. Es wird schwierig für Hawaii. Hawaii hat immer Schwierigkeiten zu recruiten, das hat man auch dieses Jahr gesehen. Man konnte lediglich 7 Three-Star-Recruits holen, davon waren auch noch ein paar aus dem JUCO. Also keine gute Klasse, Skandal. Man muss einfach schauen. Von daher, schwierige Saison haben sie da vor sich. Mal schauen, was die ganzen Transfers schaffen können. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zum nächsten Team. Und das nächste Team ist das Nevada Wolfpack. Und ja, die haben ein großes Problem. Und das ist, sie haben Carson Strong verloren. Das war einer der Quarterbacks in diesem Team in den letzten Jahren. Ist dieses Jahr dann, glaube ich, undrafted. Oder sehr, sehr spät gegangen, da bin ich mir gerade unsicher, kann ich aber gleich nochmal nachschauen. Und nicht nur Carson Strong ist weg, sondern auch hier ein unfassbarer Aderlass im offensiven Bereich. Also Toa Taua, der Senior Running Back, der sollte den einen und dem einen oder anderen tatsächlich noch bekannt sein. Den haben wir nämlich letztes Jahr schon angesprochen, das weiß ich noch. Und von der Starting O-Line aus dem letzten Jahr ist nur Aaron Frost zurück. Ja, auch nicht einfach, da einiges zu ersetzen, wenn man überlegt, letztes Jahr die beste Scoring-Offense in der Mountain West, die beste Passing-Offense in der Mountain West. National war man sogar auf Platz 6 von allen College-Football-Games, von allen College-Football-Teams. Und ja, in der Defense kommen lediglich 4 Starter zurück. Dom Patterson, den hatten wir letztes Jahr auch angesprochen, da bin ich mir sehr sicher. Und Juwan Claiborne auch, den Safety. Aber auch da wenig Production, die zurückkommt. Was glaubst du, auf wen können wir uns vielleicht noch so freuen in diesem Team?
Also ich habe auch Aaron Frost als und Toa Taua, 2 O-Liner. Devonta Lee als Running Back, der ich interessant finde, weil man vielleicht dieses Jahr so ein bisschen schauen muss, weil man halt, wie gesagt, Carson Strong und Romeo Doubs als krasse Receiver-Quarterback-Kombination jetzt nicht hat. Deswegen sehe ich da vielleicht so ein bisschen Potenzial, den einen oder anderen Running Back ins Spiel zu bringen. Und da haben Toa Taua und Devonta Lee einfach, wie gesagt, meiner Meinung nach vielleicht so ein bisschen Potenzial. Und dann, wie gesagt, du hast gesagt, Dom Peterson könnte sehr, sehr stark werden. Linebackers, es könnte vielleicht ein bisschen struggle, meiner Meinung nach, dieses Jahr. Das ist nicht viel Erfahrung und man hat relativ viele Transfers, also viele Fragezeichen, die man da reinbringt. Die DBs auf der anderen Seite könnten dann vielleicht wieder so eine kleine Stärke werden. Darian Warren Green kommt von Michigan. Man hat ein Safety-Duo um Tyson Williams und Jojoan Claiborne, wie angesprochen ist. Das könnte vielleicht so eine kleine Stärke werden. Sonst generell, ja, es ist, wie gesagt, einfach sehr, sehr viel Erfahrung auch ins Transferportal gegangen, weil man ja Jay Norvell auch an Colorado State verloren hat als Head Coach und der dann einiges mitgenommen hat an Talent. Und es wird dann sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie Ken Wilson, der neue Head Coach, da sozusagen in seiner ersten Saison performt. War lange als Assistant in Reno bei Nevada schon unterwegs, hat tiefe Wurzeln in der Region, war früher auch Oregon DC. Aber ich glaube, da hat Nevada tatsächlich dieses Jahr einfach so unnatürlich viel verloren, weil er halt so auch so viel durchs Transferportal weggetransfert ist, dass das dieses Jahr, glaube ich, nicht... ich glaube, dass in der unteren Hälfte der Division enden könnte.
Ja, du hast absolut recht. Du hast ihn dann gerade nochmal angesprochen. Ich hätte ihn dann auch gleich nochmal angesprochen. Ken Wilson, auch hier neuer Head Coach. Natürlich auch immer eine schwierige Situation. Er hat jetzt vielleicht das Glück, dass er das Team so ein bisschen nach seinen Vorstellungen aufbauen kann. Das ist die andere Option dahinter. Und nur mal das zu verdeutlichen, Romeo Daubs und Carson Strong. Das sind 3842 Yards und 35 Touchdowns, die da quasi verloren gehen in den letzten Jahren. Daubs ist jetzt bei den, müsste bei den Buffalo Bills gelandet sein oder ist er bei den, ich guck's gleich nach. Auf jeden Fall auch sogar in der dritten oder vierten Runde gepickt worden, also auch richtig hoch gepickt worden für einen Mighty Five Receiver und ja, man kann gespannt sein. Ich glaube, Nate Cox oder Shane Illingworth werden die sein, die sich da wahrscheinlich um den Starting-Spot streiten. Du hast in der Defense sonst ja die vielen Transfers angesprochen. Kwame Akweman und Mike Bethea werden sich die Co-Defensive-Coordinator-Rolle teilen. Also es wird eine geteilte Rolle sein. Ich denke, das liegt auch so ein bisschen daran, dass Ken Wilson ja, in Teilen auch noch damit selbst mitmischen wird, als ehemaliger Defensive Coordinator bzw. Co-DC. Eine Gruppe, über die wir vielleicht sprechen könnten, wären die Linebacker, einfach vor dem Hintergrund, weil er auch als Linebacker selbst gespielt hat, beziehungsweise auch das seine Haupt-Linebacker-Position war, die er gecoacht hat. Also kann man da vielleicht einfach schauen. Vielleicht hat er da noch den einen oder anderen Kniff, um den einen oder anderen Spieler da hochzubringen, aber ja. Da fehlt einfach unfassbar viel. Auch wieder erstes Jahr für einen neuen Head Coach. Und ja, vielleicht sehen wir das erste Mal das Team der Nevada Wolfpack seit vielen Jahren, dass sie nicht einen Even Record schaffen. Aber ja, man wird sich mit dem Coach jemanden geangelt haben, wo man sich darauf freuen kann, aber wo wir, glaube ich, im ersten Jahr nicht unbedingt sofort Erfolg erwarten können. Und wir bleiben in Nevada und gehen zu der Universität, wo der CFB Germany Podcast Gedächtnis-Quarterback, glaube ich, jetzt mittlerweile seine Karriere beendet hat. Ja. Da wirst du mich gleich zur Not besser noch aufklären können. Wir sind bei den UNLV Rebels und ja, Tate Martell hat es nicht auf den Roster geschafft. Und die UNLV Rebels finde ich persönlich aber sehr interessant. Du hast nämlich mit Cameron Friel den Quarterback, der letztes Jahr gestartet ist und da tatsächlich sogar Mountain West Freshman of the Year Honors bekommen hat. Und jetzt würde man denken, naja, wenn du so einen Quarterback auf dem Roster hast, wirst du ja deinen Starter fürs neue Jahr haben. Aber man bekommt mit Harrison Bailey einen Quarterback, der sehr erfolgreich in der Highschool war und dann von Tennessee zu den UNLV Rebels getransfert ist und da auch wohl im Spring Practice, ja, überzeugt hat und der jetzt auch da ist. Also das ist schon ganz schön spannend. Du bekommst 7 Starter zurück. Ich glaube, ein Prunkstück könnte die O-Line werden, gerade mit Leifvater Fautanu, dem Junior Center. Der wird in allen Magazinen und allen Internetartikeln, die man hier über die UNLV Rebels liest, immer gelobt, dass das einer sein könnte, der echt einen großen Impact gerade für die Quarterbacks hat. Und in der Defense bekommst du auch 7 Starter zurück. Ich denke, hier kann man auf jeden Fall seine Seniors erwähnen, die da zurückkommen, 4 an der Zahl in der Defensive Line. Und Adam Plant Jr., der seine Karriere bei bei TCU, also bei den Horned Frogs, gestartet hat, hat 46 Tackles und 3,5 Sacks im letzten Jahr gesammelt. Und der könnte spannend werden. Und können wir mal schauen, was glaubst du denn, wer wird bei den UNLV Rebels noch wichtig werden?
Ich finde das sehr, sehr interessant. Das hört sich bei dir gerade vielleicht ein bisschen positiver an, als ich das gedacht habe, weil ich sehe UNLV nach dieser letzten Saison, die ja wirklich nicht grandios war, auch dieses Jahr wieder so ein bisschen recht sehr weit unten in der Mountain West, in dieser Division. Ich habe mal rausgesucht, die letzte Winning Season war vor 8 Jahren, also es ist schon einige Zeit her, wo die so richtig Spaß hatten. Du hast angesprochen, Cameron Friel hat letztes Jahr All-Conference Honors bekommen oder Freshman All-Conference Honors. Auf der anderen Seite war das ja trotzdem irgendwie, glaube ich, 9 Spiele, in denen er 6 Touchdowns zu 11 Interceptions geworfen hat. Also so richtig grandios war das dann auch nicht. Man bekommt noch rein einen Tennessee-Transfer, Harrison Bailey, der als ehemaliger 5-Star-Recruit gehandelt wurde und da wirklich sehr, sehr hoch gerankt war damals, als er aus der Highschool kam. Den finde ich recht interessant, könnte so ein bisschen die QB-Competition entfachen in Las Vegas. Du hast gesagt, die O-Liner bekommt einiges an Erfahrung zurück. Auf der anderen Seite habe ich auch oft gelesen, dass es da so ein bisschen an Größe und Tiefe fehlt. Und sonst Charles Williams, der Running Back, über den wir auf jeden Fall letztes Jahr gesprochen haben, weil das so der Anker dieser Offense war, hat jetzt das Team verlassen, weswegen man so ein bisschen tatsächlich jetzt, glaube ich, Richtung Passing Game trendet, weil das auch letztes Jahr die Offense generell war ziemliche Grütze. Das Passing Game war aber das, was so ein bisschen herausgestochen hat, was so ein bisschen funktioniert hat. Und sollte Harrison Bailey spielen und sollte er performen, er hat bei Tennessee, glaube ich, auch schon mal auf dem Feld gestanden und sah gar nicht mal so schlecht aus, dann sind auf jeden Fall Kyle Williams und Zayel Griffin 2 Receiver, die da, glaube ich, auch Richtung Nummer 1 und Nummer 2 Receiver trennen können. Und sonst, ja, die Defense, wie gesagt, hast du auch schon ganz gut besprochen gehabt. Ich ist traurig, dass man seinen besten Spieler mit Jacoby Windman verliert, der Linebacker war und jetzt zu Michigan State getransfert ist. Da habe ich herausgefunden, dass Austin Ajiake so ein bisschen der Spieler sein könnte, der ihn da in der Mitte der Defense ersetzt. Und sonst bin ich sehr, sehr gespannt, ob das so ein bisschen, ob man irgendwie eine Bewegung, eine positive Trend bei UNLV sehen kann dieses Jahr.
Ja, also das klang vielleicht positiv, aber wenn du überlegst, 2-16 in den letzten 2 Jahren, da wären ja 3 oder 4 Siege, wären da ja schon ein Riesensprung nach oben. Von daher, und jetzt gucken wir mal, man spielt in der ersten Woche gegen Idaho State, das könnte ja was werden und dann vielleicht noch New Mexico und wir haben eben gesagt, Hawaii hat auch eine schwierige Sache, dann sind wir schon bei 3 Siegen vielleicht irgendwo. Dann vielleicht noch irgendwo ein Glücksgriff gegen ein anderes Team und schon ist man bei 4 Siegen und ich glaube, das wäre schon eine großartige Sache. Du hast ansonsten viel angesprochen. Ich denke, wir können noch das Safety-Duo Philip Hill und Bryce Jackson erwähnen. Die sind erfahren, die kommen zurück. Das ist immer ganz gut. Die Defense war im letzten Jahr nicht gut, das müssen wir dazu auch natürlich sagen. Also man war eigentlich überall unter den letzten 3 in der Mountain West. Von daher natürlich nicht besonders, aber vielleicht könnte man das ein oder andere Team hinter sich lassen, was man letztes Jahr nicht hinter sich gelassen hat. Ich glaube, hier könnten wir uns vielleicht drauf einigen, oder?
Ja, okay, gut, doch, dann dem würde ich so zustimmen. Und auf der anderen Seite für alle Leute, die jetzt vielleicht irgendwie Lukas Podcast neu entdeckt haben und nochmal ein bisschen jetzt halt dieses Jahr die Mighty Five das erste Mal entdecken. UNLV ist auch ein recht interessantes Team, weil die sich das Stadion mit den Las Vegas Raiders der NFL teilen und sozusagen als College-Team mit, sage ich mal, ich würde sagen, einer relativ kleinen Fanbase, ohne dass das jetzt irgendjemanden unter den Scheffel stellen soll. Aber die spielen sonst alles mit einer kleinen Fanbase in diesem hochmodernen Stadion, was eigentlich einfach für so ein großes NFL-Team ausgelastet ist. Finde ich eine absurde Situation und deswegen schon immer mal so wert, bei UNLV kurz reinzuschalten, wenn man sieht, dass die gerade spielen.
Ja, da hast du natürlich recht. Ist halt dummerweise auch wie viele Teams an der Westküste zu schlechten Uhrzeiten für uns, beziehungsweise je nachdem, wenn man dann wieder gerade am Aufstehen ist, vielleicht auch mal zu guten Uhrzeiten bei uns.
Genau.
Aber es ist halt leider Westküste und damit spielen die meistens ja sehr, sehr spät. Genau. Ich glaube, da haben wir schon viel Richtiges drüber gesagt. Behaltet die Quarterbacks im Auge, das könnte ganz spannend werden. Wir haben sie beide erwähnt und ich denke, dann können wir weitergehen. Und ich habe es, als ich dir eben die Namen der Teams geschickt habe, habe ich so geguckt, wie können wir es sinnvoll gruppieren. Und dann jetzt kommen für mich die zwei San Jose und danach kommt San Diego, also die zwei heiligen Städte. Und wir starten mit den San Jose State Spartans. Und die San Jose State Spartans hatten 2020 tatsächlich ihr großes Jahr. 2021 war es da nicht mehr so groß. Ich glaube, 2020 hatte man einen Receiver, der in die NFL gegangen ist und einen Running Back, der in die NFL gegangen ist. Von daher hatte man eigentlich gehofft, man könnte vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben trenden, aber das war da nicht so. Du hast eben schon den kleinen Teaser gemacht, man bekommt einen Quarterback. Das darfst du dir gleich vornehmen, wer das ist und woher er kommt. Und ja, ansonsten bringt man in der Offensive nur 4 Starter zurück. Dafür eine Defensive 8. Also wenn man überlegt, man war letztes Jahr schon so im Mittelfeld der Mountain West und hat jetzt dann insgesamt 8 Starter zurück. Gerade die D-Line kommt komplett zurück. Das könnte ziemlich spannend werden. Dein Top-D-Liner Kate Hall kommt für eine 5. Saison zurück. Das wird ganz wichtig werden. Und der neue Defensive Coordinator Derek Odom könnte hier vielleicht mal schauen, was mit dieser Mannschaft hinten so los ist. Da wird man einfach schauen, was da so passiert. Und ich denke, neben Hall würde ich jetzt nochmal Ali Matau, den Outside Linebacker, und Kyle Harmon erwähnen, den Inside Linebacker. Also die spielen klassisch eine 3-4 Defense. Wir werden sehen, wer da so alles zurückkommt. Harmon war letztes Jahr Tackle-Leader. Und William Feheko, der kommt auch zurück. Das war letztes Jahr der Top-Sacker. Und ja, was sagst du zu diesem Team?
Du hast das schon ganz gut abgegrast. Ich will noch einmal kurz auf die Offense mit eingehen. Siobhan Cordero, wie gesagt, der Quarterback, die letzten beiden Jahre Starter bei Hawaii gewesen, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Einfach ein aggressiver Playcaller, hat auch ist mobiler, als man denkt, wenn man sich ihn so ein bisschen anschaut. Deswegen macht der einfach Spaß, wenn der sozusagen gut drauf ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er gut drauf ist, sehe ich gerade relativ hoch. Ich habe verschiedene Berichte gesehen, dass er auch schon ein sehr, sehr gutes Springtraining hatte und da wohl herausgestochen ist als jemand, der sehr, sehr gut oder überdurchschnittlich performt hat. Deswegen habe ich da ich will nicht sagen hohe Erwartungen, aber deswegen bin ich da ziemlich gehypt. Sonst, wie gesagt, verliert man hier auch einiges an Erfahrung. Man bekommt aber seine Top 4 Receiver zurück, wenn ich das richtig gesehen habe. Was natürlich schon mal eine gute Sache ist, wenn man einen neuen Quarterback im System hat. Und dann, ja, den Rest hattest du schon alles erwähnt. Elijah Cooks, Isaiah Hamilton, das sind so die beiden Receiver, die mir da am besten gefallen bzw. herausstechen. Und wie gesagt, letztes Jahr ist man irgendwie okay gestartet und dann ist die Offense so ein bisschen eingebrochen, was viel mit auch Verletzungen zu tun hat. Und wenn man sich dieses Jahr da gesund halten kann, dann sehe ich die Offense auf jeden Fall einen Progress machen. Und auch defensiv war man letztes Jahr okay. Und wie du gesagt hast, kommen an vielen Key-Positions Leute mit Erfahrung zurück. Key-Tackler, Leading-Tackler, Leading-Sacker. Das sieht schon alles ganz gut aus. Was ich mir notiert habe, ist, dass die DBs auch gerne noch mal ein paar mehr Interception machen können. Das waren irgendwie, glaube ich, über die ganze Saison nur 4 Stück. Da kann man sozusagen so ein bisschen noch mal drauf achten, dass das mehr hinhaut. Und dann, wie gesagt, auch Willamy Fehoko und Kate Hall als D-Line gefallen mir in der Kombination sehr, sehr gut. Und dann sehe ich auch defensiv da eigentlich eine sehr solide Saison vor ihnen. Und wenn Siobhan Cordero klickt, dann dürften San Diego State, glaube ich, wieder relativ weit oben mitspielen, glaube ich.
Ja, definitiv. Also es kommt dann alles auf den Quarterback an, aber ja, es ist halt gerade die Erfahrung. Ich glaube, die die wird in der Defense echt nach oben, die Mannschaft nach oben bringen können. Und da kann man auch wirklich gespannt sein. Ja, du sagst richtig, die paar mehr Interceptions wären schon ganz schön. Aber gut, das kann man halt nicht immer so bestimmen und das klappt halt nicht immer so, wie man das gerne würde. Aber so ist das. Und ich bin auch gespannt, wie das ganze Projekt jetzt weiterläuft. Und wir gehen direkt weiter zu San Diego State. Und die werden auf jeden Fall einen neuen Starting Quarterback haben. Das wissen wir schon. Der wird wahrscheinlich Braxton Burmeister heißen, kommt von Virginia Tech, ist da ein Graduate Transfer. Und ansonsten, man behält seinen Head Coach, das ist ja immer schon mal ganz wichtig. Und man behält seinen Center mit Alama Uluwabe. Das ist ja gerade für einen Quarterback, der neu ins Team kommt, ist das, glaube ich, immer ganz gut, wenn man da jemanden hat, der einem da erstmal unter die Arme greifen kann. Mit Jesse Matthews behältst du einen deiner Top Wide Receiver, der letztes Jahr 57 Catches, 642 Yards und 9 Touchdowns gefangen hat. Und Tyrell Shawers, ein Senior von Mississippi State, der, mal schauen, wie der so wird, aber der könnte auch ein interessanter Spieler werden. Was so ein bisschen vielleicht die Schwachstelle wäre, aber du kannst ja gleich mal trotzdem einen Namen sagen, der dir so einfällt, ist vielleicht so ein bisschen das Rushing Game. Da fehlen dir so die echten Starter und die stark sein könnten. Und in der Defense auch hier, wir haben es eben schon gesagt, du kriegst viel Defense-Produktion zurück. Aber bei San Jose State waren es 8, hier sind 7 Spieler, die zurückkommen. Du warst letztes Jahr national die zweitbeste Defense. Gerade gegen den Lauf warst du echt stark. In deiner D-Line bekommst du 2 von 3 Startern zurück. Jonah Tavai und Cashion Banks. Jonah Tavai ist der Bruder, glaube ich, von Jelani Tavai, der zu den Detroit Lions gedraftet wurde vor 2 oder 3 Jahren. Da gibt es sogar noch einen anderen Bruder, der jetzt mittlerweile auch im Team ist. Hier sind wirklich viele Brüder dabei. Also der Bruder heißt Justice Tavai und ist auch von der Hawaii University zu San Diego State getransfert. Und ja, vielleicht muss man dazu sagen, man verliert mit Cameron Thomas seinen besten Defensive Player an die NFL. Das ist ein bisschen schwierig, aber gut, das ist halt manchmal so. Aber man bekommt wirklich viel zurück. Und jetzt gehen kleine Greetings raus an Ole vom Kicker-Podcast beziehungsweise Kicker und Panther. Mit Matt Arisa verlierst du deinen Star-Panther an die NFL. Der ist zwar nicht als Erster gegangen, aber relativ hoch. Und man, da weiß ich jetzt tatsächlich nicht genau, wer ihn ersetzt. Wahrscheinlich ist es Jack Browning. Der sogar beide spielen kann, aber ja, das ist vielleicht so eine Sache noch. Wo hast du denn noch so ein bisschen die Augen bei diesem Team so ein bisschen draufgelegt?
Also ich finde die Offense-Situation recht interessant, weil man die letzten Jahre immer sehr run-heavy gespielt hat und einfach eine interessante Brand of Football, wie man das so oft sagt, nämlich, dass man defensiv einfach komplett zumacht und immer eine der besten, die beste Defense der Mountain West im Grunde hat und sogar national im Vergleich oben immer sehr gut mitgehalten hat und dann offensiv einfach anderen Leuten permanent die Fresse gelaufen ist, um das mal so grob zu sagen. Dieses Jahr hat man aber keinen so klaren Nummer 1 Running Back, wie man das die letzten Jahre öfters hatte. Letztes Jahr war es zum Beispiel Greg Bell. Der ist jetzt nicht mehr da und man wird dieses Jahr wahrscheinlich auf den Komitee setzen und hat da Chance Bell, Jordan Bird und das, was so die Nummer 1-2 sein sollen oder 1A, 1B, je nachdem, wie das immer in so einem Komitee dann geregelt wird. Und sonst habe ich auch herausgefunden, dass Redshirt Freshman Jalen Arms, dass jemand ist, der Potenzial hat, vielleicht dann noch mit reingesubbt zu werden, weil der eine interessante Körperproportion hat und da so ein kleiner Abwechslung sein könnte, glaube ich, relativ groß im Gegensatz zu den anderen beiden Kandidaten. Die beiden Receiver hast du angesprochen. Burmeister hat mir bei Virginia Tech tatsächlich recht gut gefallen. Auch sehr mobil, also vielleicht kann man da so ein paar QB-Runs dieses Jahr mit einstreuen. Aber wie gesagt, wenn die Offense sieht okay aus, sieht gut aus. Die Defense sollte dieses Jahr ähnlich gut, vielleicht sogar noch besser sein als letztes Jahr. Also gefällt mir wirklich wieder sehr, sehr gut, was sie da machen. Du hast angesprochen, die Brüdersituation fand ich recht witzig. Eslon hatte in ihrer Prediction vom Lineup zwei Brüdergespanne in der Startaufstellung in der Defense mit den Tawai-Brüdern und mit Caden McDonald und Cooper McDonald. Der Cooper kam von Washington, das beides sind Linebacker. Ja, das ist alles, die Defense gefällt mir sehr gut. Offense wird interessant, aber wie gesagt, Offense ist wirklich, sobald sie ein paar Punkte machen können, ist das ein Team, was sozusagen wieder oben mitspielen kann, in der Mountain West zumindest. Matt Eraser wird interessant, ob man da den Impact spürt, dass der Punt-God nicht mehr am Start ist. Aber auch das, ja, verkraftet dann, glaube ich, San Diego State und kann wieder auf eine recht erfolgreiche Saison in der Mountain West hoffen.
Ja. Da gehe ich mit. Und als kleiner Teaser noch, man spielt im neuen Stadion, im Snapdragon Stadium spielt man dann jetzt und hat da tatsächlich sogar seinen Home-Opener am 3. September gegen Arizona. Das ist vielleicht nochmal ganz cool. Also man hat jetzt 2 Jahren so eine Facility-Sports-Geschichte gespielt und spielt jetzt in seinem neuen Stadion. Und wenn man da mal hört, 310 Millionen hat das Ding gekostet. Das ist schon eine ganz schöne Geschichte. Und ja, jetzt kommen wir zu einem der stärksten Teams im letzten Jahr, zu der besten Offense in 2021, zu dem Team, was 10-3 gegangen ist, 6-2 in der Mountain West. Man hat nur gegen Oregon, Hawaii und Boise State verloren. Witzigerweise aber tatsächlich gegen Hawaii, ja, die letztes Jahr auch nicht so stark waren, hat ein Bowl-Game gehabt im New Mexico Bowl. Und man behält seinen Chef-Signal-Caller auf dem Platz, Jake Haner. Nach der einen oder anderen Schwierigkeit bleibt er aber da. Und Jake Haner, letztes Jahr für knapp über 4000 Yards, 33 Touchdowns, 9 Interceptions, also eine richtig starke Saison gespielt, wird auch wieder die Geschicke der Offense leiten. Insgesamt hat er dabei Unterstützung von zwei seiner Starting Wide Receiver aus dem letzten Jahr mit Jalen Cropper und Josh Kelly. Ich glaube, das wird wichtig. Man hat mit Bula Schmidt, finde ich auch ein sehr geiler Name, seinen Starting Center zurück. Und ja, auch wieder hier, mehr Starter bringt man aber in der Defense zurück. 2 aus der Defensive Line, aus dem Linebacker Core 2 von 3 und gerade im hinteren Teil der Mannschaft bei den Defensive Backs bringt man 3 von 4 Startern zurück. Im Safety-Bereich 2 und bei den Cornerbacks 2 von 1 Starting Cornerback. Und ja, erleuchte uns doch mal mit ein paar schönen Namen zu diesem Team.
Ich glaube, du hast schon sehr, sehr viele schöne Namen genannt. Jake Haner wird wahrscheinlich so derjenige sein, auf den Jeff Tedford, der neue Head Coach, dann bauen wird. Letztes Jahr sehr, sehr gut gespielt, dieses Jahr, glaube ich, ebenfalls eine sehr gute Saison vor sich. Du hast schon das alles gesagt. Man hat wieder einen QB-Whisper jetzt als Head Coach, man hat einen Offensive Coordinator, der die letzten Jahre als Wide Receiver Coach bei Fresno State im Team war. Das heißt, selbst obwohl sich das Staff so ein bisschen geändert hat, sollte die offensive Philosophie gleich bleiben und sollte das alles recht eingespielt bleiben. Ich bin einfach offensiv sehr, sehr gespannt. Jalen Cropper und Josh Kelly hast du angesprochen. Als Wide Receiver gefallen mir gut. Jordan Mims als Running Back sollte die neue Nummer 1 werden. Und dann bekommt man defensiv seine 4 Leading Tackler zurück, was absurd ist. Und ja, vielleicht fehlt es up front dieses Jahr so ein bisschen an also es könnte so ein bisschen das Fragezeichen sein, was man da in der Defense hat. Und man hat vielleicht generell mehr Fragezeichen der Defense als letztes Jahr, was nur daran lag, dass letztes Jahr einfach alles sehr, sehr solide bei Fresno State aussah. Aber selbst diese kleinen Fragezeichen hindern mich nicht daran zu sagen, dass Fresno State und San Diego State, glaube ich, dieses Jahr die Favoriten sind für mich, die da die Nummer 1 der Division unter sich ausmachen.
Ja, also nur damit die Zuhörerinnen und Hörer das nochmal wissen, also auch Fresno State hat den Head Coach verloren mit Kellen DeBoer, der ist zu Washington gegangen. Und ein ehemaliger Head Coach, Jeff Tedford, der, glaube ich, nur aus gesundheitlichen Gründen 2017 zurückgetreten ist. Er hat 2017 den Job angetreten, ist dann aber aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten und ist jetzt wieder da. Und das hat auch damals Jake Haner dazu bewegt, dass er im Team bleibt. Also der war schon mal im Transferportal, ist dann aber wieder rausgegangen, als er gehört hat, dass Jeff Tedford bleibt. Und ja, ich glaube, wir haben gerade über die zwei Teams gesprochen und die anderen mussten da auch immer durch. Dann würde ich gerne nochmal von dir wissen, wie glaubst du denn, tippst du denn dann am Ende diese Conference bzw. diese Division der Mountain West?
Okay, also vielleicht gib mir San Diego State als Nummer 1, dann Fresno, dann San Jose. Die drei sind aber relativ knapp beieinander. Und unten würde ich dann, trotzdem, glaube ich, Nevada, UNLV, Hawaii gehen.
Also UNLV auf 5?
Ja.
Guck mal, dann wären sie doch schon eine Position besser als letztes Jahr.
Gut, die brauchen nur einen Skandal bei einem anderen Team, um dann einen Platz nach oben zu rutschen.
Ja, aber ich gebe dir recht tatsächlich. Also ich würde vielleicht, man kann gucken, ob vielleicht, sogar das Wolfpack vielleicht noch ein bisschen mehr abrutscht und vielleicht hat Hawaii irgendwo so das ein oder andere Quäntchen Glück dabei, aber ich glaube, die zwei werden Plätze 5 und 6 um sich ausmachen. UNLV wird vielleicht um diesen vierten Platz, aber auch nicht nach oben irgendwie mitspielen, sondern eher abgelegt nach unten und ich glaube auch, dass der Block oben zwischen Fresno und San Diego State der ganz klare erste Platz quasi ist, also die machen den Platz 1 und Platz 1 unter sich aus. Und alles darunter wird auch nichts mit der Westdivisionskrone zu tun haben. Ich glaube, da kann ich mich absolut bei dir anschließen. Oder so hast du das doch auch gemeint, oder?
Ja, genau.
Ja, perfekt. Ja, Robert, vielen, vielen Dank. Ich übernehme jetzt mal ganz kurz den Werbeblock noch. Also Robert ist Co-Host des CFB Germany Podcasts. Die hört ihr. Ihr macht noch eine kleine Pause, ja?
Nee, wir sind gerade wieder zurück.
Ah, ihr seid gerade wieder zurück, ich war mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, die hört ihr auch auf allen Kanälen, die es irgendwie gibt, was die College-Football-Welt beziehungsweise was die Podcast-Kanäle so zu bieten haben. Um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich glaube, es gibt bald den ersten College-Football-Germany-gemeinsamen Ausflug, habe ich so gehört. Bin ich ja ein bisschen neidisch. Also die beiden werden nach Irland fliegen. Stimmt doch, oder?
Genau. Silvio und ich als erstes und dann kommt Immo nach. Bei dem ist es busy und wir treffen uns dann zum dritt zum Irland-Spiel. Das wird das erste CFB Germany Podcast on the Road.
Gibt es dann auch irgendeine fische Insta-Story?
Bestimmt.
Ach, das ist ja cool, da freue ich mich schon drauf. Ganz toller Podcast. Ihr wisst, ich höre euch immer bin auch immer großer Fan eurer In-Season-Folgen. Da werden wir uns bestimmt auch dieses Jahr wieder hören. Yes. Und da würde ich jetzt sagen, in Anbetracht der Uhrzeit, für die uns gerade hören, wir haben heute einen späten Termin. Wir haben jetzt 20 vor 11. Und würde ich dich jetzt entlassen und sage vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
Vielen Dank, dass ich heute da sein durfte. Lukas, du bist immer ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner als Host und immer gern bei uns gesehener Gast. Wie gesagt, In-Season wird das auf jeden Fall wieder stattfinden, vielleicht sogar noch mal eine Off-Season-Folge, wenn sich das einrichten lässt. Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr zugehört habt.
Tschüss.